über die Geschichte. Und ich muss euch ehrlich sagen, kennst du die Geschichte vom 12-jährigen Jesus, wie der in den Tempel gegangen ist? Ich habe sie auch schon gekannt, aber ich habe das Gefühl, es ist noch eine spezielle Geschichte. Wir sehen das noch. Und sie ist relativ kurz und sie ist irgendwie so, sagt einem nicht so viel aus. Und ich mich aber damit beschäftigt habe, vertieft damit beschäftigt habe, habe ich auch ein paar wertvolle Gedanken mitnehmen. Und die würde ich gerne heute Morgen mit dir teilen. Also wir lesen im Lukas 2, 39, als Maria und Josef alles erfüllt hatten, was nach dem Gesetz des Herrn vorgeschrieben ist, kehrten sie nach Nazareth in Galiläa zurück. Dort wuchs Jesus heran und wurde groß und kräftig. Er war mit Weisheit erfüllt und Gottes besondere Gnade ruhte auf ihm. Also die schließt an die Geschichte an das vom Tempel. Der Lukas blendet den Exkurs oder die Flucht nach Ägypten aus und geht dann gerade weiter. Jesus ist also, wir sehen das hier, als ganz normales Kind aufgewachsen. Ich würde hier gerne den Fritz Rinecker zitieren. Er ist ein Theologe, der Auslegungen geschrieben hat. Und er schreibt: Das Kind Jesus wuchs heran, nicht wie ein Wunderkind, sondern wie ein Menschenkind, gleich wie wir. Ausgenommen die Sünde. Es war seine Menschwerdung kein Sein und kein Spiel, sondern voller Ernst. Aber wahrscheinlich kein Schein, sorry. Kein Schein und kein Spiel, sondern voller Ernst. Also Gott ist Mensch geworden, Jesus ist Mensch geworden, und zwar richtig Mensch. Er hat nicht nur ein bisschen gespielt, sondern er ist ein Mensch geworden, wie du und ich. Und wahrscheinlich hat er kein Wunder da, weil sonst würde der Nathanael, ein späterer Jünger, nicht so spotten dass nichts Gutes aus Nazareth kommt, weil der Nathanael in der Nachbarschaft oder im Nachbardorf von Nazareth aufgewachsen ist. Also Jesus war ein ganz normales Kind. Aufgewachsen, so wie du und ich. Aus armen Verhältnissen. Was kann uns das sagen? Das kann uns doch ermuntern, zum schauen, wie er sich denn so verhalten hat. Was er denn so gemacht hat. Und er kann uns als Beispiel dienen. Dass wir abschauen, wie er das Leben gelebt hat. Wie er seine Jugend verbracht hat. Was ihm wichtig war. Und das wollen wir machen jetzt. Wie jedes Jahr zum Passafest, ich lese es wieder vor, jedes Jahr zum Passafest zogen seine Eltern nach Jerusalem hinauf. Als Jesus 12 Jahre alt war, nahm sie auch wieder am Fest teil. Nach den Feierlichkeiten machten sie sich auf den Heimweg nach Nazareth. Doch Jesus blieb in Jerusalem zurück. Zuerst vermissten seine Eltern ihn nicht, weil sie annahmen, dass er sich bei Freunden unter den anderen Reisenden befand. Doch als er am Abend immer noch nicht erschien, begannen sie, bei ihren Verwandten und Freunden nach ihm zu fragen. Wo Jesus also 12 war, haben sie ihn mitgenommen. Das war üblich, dass eigentlich im Gesetz Mose schon vorgeschrieben war, dass alle jüdischen Männer eigentlich 3-mal vor Gott erscheinen müssen erschienen pro Jahr. Und die allermeisten Juden sind eigentlich zum Passafest dann auf Jerusalem gezogen. Jerusalem hatte damals mal 60'000 Einwohner gehabt, aber zur Passazeit sind nach Augenzeugen bericht etwa zwischen 500'000 und 1 Million Leute dort gewesen. Also es war pumpenvoll, brutal überfüllt. Wenn ihr euch vorstellt, Bruck hat 10'000 Einwohner, normalerweise Jerusalem 60'000 und jetzt waren 1 Million Leute dort gewesen. Jesus, Maria und Josef und Jesus sind also auch gegangen in die völlig überfüllte Stadt, um dort auch im Tempel zu opfern. Und man sieht durch das, an dem Bibeltext eigentlich auch, dass Jesus wahrscheinlich dann dort nicht immer neben seinen Eltern war. Weil sonst, wenn er eigentlich immer so an der Hand von der Maria gewesen wäre, dann hätte er wahrscheinlich all die Tätigkeiten gemacht, das Opfer gebracht und wäre irgendwann wieder mal zusammen losmarschiert, zurück Richtung Nazareth. Wahrscheinlich hat er, das ist jetzt eine Interpretation von mir, hat Jesus zusammen mit seinen Freunden einfach in die Stadt erkundet. Weil da hat es extrem viele spannende Sachen gegeben. Zum Beispiel ist gerade der Tempel renoviert worden. Der hat Zellen zum einem vom grössten und schönsten Gebäude der ganzen Welt entstanden. Oder vielleicht haben sie die Burg vom König angeschaut, eine Riesenfestung. Oder vielleicht haben sie geschaut, dass sie ein paar römische Legionäre finden. Die beste Armee von damals. Oder der Markt, wenn so viele Leute kommen und so viele Sachen angeboten werden, so viele exotische Leute, das ist doch spannend. Also es gab ganz viele Sachen gegeben, wo Jesus vielleicht mit seinen Freunden angeschaut hat. Und wo er genossen hat. Und anhand von dem können wir gut erkennen, dass Jesus recht gut integriert war. Dass er sein Umfeld hatte, dass er seine Freunde hatte, dass er dort mit denen unterwegs war. Und nicht irgendein Sonderling, der Wunder macht die ganze Zeit und eine ganz obskure Gestalt ist. Sondern einfach ein junger jüdischer Bub, so, fast so wie du und ich, hätte gesagt. So wie halt ein normaler Mensch ist. Dann zu oben sind sie abgereist. Und es ist noch erstaunlich, dass sie nicht geschaut haben, dass Jesus dabei ist. Für heutige Verhältnisse würde man das sicher schauen. Wir würden zusammen schauen, haben wir alle Kinder ins Auto eingeladen, bevor wir wegfahren. Aber dort war man mehr eingebettet in die Gesellschaft und ist halt einfach losmarschiert. Da haben sie gesagt, wir ziehen dann los. Und so sind sie zurückgegangen, dass sie erst zu oben entdeckt haben, dass Jesus nicht da ist. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, was das für ein Schock gewesen sein muss. Der ist plötzlich nicht mehr rum. Der ist nicht mitgekommen. Niemand hat ihn gesehen. Niemand hat gewusst, dass er mitkommt. Der muss noch in der Stadt sein. Aber meine Jesus war ja ein nettes Kind, ein gutes Kind. Der ist doch sicher nicht einfach zum Trotz oder zu Leid da geblieben. Da muss sicher etwas passiert sein. Und wenn man sich überlegt, so eine überfüllte Stadt von der ganzen Welt, Leute dort, hat sicher nicht nur nette und freundliche Pilger gehabt, sondern wahrscheinlich auch dunkle Gestalten, solche, die irgendwie wollen sich bereichern. Vielleicht solche, die wollen Sklaven einsammeln. Vielleicht, was weiß ich. Wir können uns wahrscheinlich nicht vorstellen, was für eine Angst dass Maria und Josef gehabt haben, wo sie entdeckt haben, nach einem ganzen Tag Reisen, Jesus ist nicht da. Darum haben sie sofort umgekehrt und sind zurückgegangen nach Jerusalem. Da sie ihn nirgends finden konnten, kehrten sie nach Jerusalem zurück, um dort nach ihm zu suchen. Nach 3 Tagen endlich entdeckten sie ihn. Er saß im Tempel inmitten der Lehrer, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die ihn hörten, staunten über sein Verständnis und seine klugen Antworten. Wo würdest du, wenn du jetzt zurück auf Jerusalem gehst, wo würdest du so einen 12-jährigen Bursch suchen? Auf der Baustelle wahrscheinlich, oder? So ein junger Zimmermannssohn, der muss auf der Baustelle schauen, wie so ein Riesentempel gebaut wird. In der Kaserne, die Armee anschauen, auf dem Markt spezielle Sachen. Aber sicher nicht in der Schule. Jesus müsste ja ein extremer Streber gewesen sein oder ein extremer Heiliger, wenn man gerade direkt zurückgängt und in die Kirche oder in die Schule suchen würde. Anscheinend war er nicht so gewesen, weil sie haben 3 Tage gesucht an allen anderen Orten in dieser Stadt und nicht im Tempel und nicht in der Schule. Das zeigt vielleicht einfach etwas dazu aus, dass er wirklich ein ganz normales Kind war, so wie du und ich. Dann finden sie ihn im Tempel. Er hat dort, ist mitten unter den Lehrer gehockt und hat Fragen gestellt. Und die Schriftgelehrten dort, die Auslegung gemacht haben, haben gestaunt über das, was er alles schon weiss. Daraus leite ich euch ab, dass er sich wahrscheinlich nicht das erste Mal jetzt mit dem Wort Gottes beschäftigt hat, sondern dass das ein fixer Bestandteil war von seinem Leben. In die Synagoge gehen, im Wort Gottes nachlesen, erforschen, darüber nachdenken, Fragen stellen. Wir würden wahrscheinlich heute Bibelkommentare lesen, Auslegungen lesen, mit anderen Christen diskutieren, in den Hauskreis gehen. Für Jesus war das anscheinend extrem wichtig. Und es war ihm sogar so wichtig, weil im Tempel sind wahrscheinlich die besten Ausleger gewesen, dass er es riskiert hat, um von seinen Eltern fernbleiben. 3 Tage unentschuldiges Fernbleiben. Ich weiß nicht, was ihr euren Kind würde sagen, wenn sie einfach so abhauen würden und 3 Tage nicht mehr heimkommen. Wenn wir davon ausgehen, dass Jesus ein freundliches, gutes Kind war, dann muss er das als wichtiger beachtet haben, um unter dem Wort zu sein, zum Lehren, zum Forschen, zum Bibellesen, wie um seinen Eltern gut zu tun. Wenn wir jetzt gesagt haben, dass wir das Leben von Jesus, weil er ein normaler Mensch ist, doch als Vorbild für uns nehmen können, ist so meine erste Frage, also das erste Mitnehmen von heute Morgen, wie stark gewichtest du das? Gott suchen, Gott kennenlernen, studieren über sein Wort, Kommentar lesen, mit anderen Leuten darüber reden, forschen, Antworten herausfinden. Für Jesus war es extrem wichtig. Seine Eltern wussten nicht, was sie davon halten sollten. Kind, sagte seine Mutter zu ihm, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich waren in schrecklicher Sorge. Wir haben dich überall gesucht. Warum habt ihr mich gesucht? Fragte er. Ihr hättet doch wissen müssen, dass ich im Haus meines Vaters bin. Maria hat sich wirklich Sorgen gemacht. Man sieht das hier recht deutlich. Sie, die sonst immer so ganz nüchtern, neutral beschrieben wird und da doch stark. Warum hast du das nochmal gemacht? Geht es dir eigentlich noch gut? Was hast du dir eigentlich dabei überlegt? Kannst du dir denn nicht vorstellen, was wir haben müssen durchmachen in den letzten 3 Tagen? Pam, und jetzt kommt es. Das allererste überlieferte Wort von Jesus. Und er sagt nicht, Entschuldigung, es tut mir leid, oder ja, hätte ich müssen wissen, oder, sondern er gibt ein Statement ab. Sein erstes Wort ist, wo er sagt, ich bin Gottes Sohn. Ich bin im Haus von meinem Vater. Ich bin nicht einfach das Haus vom Vater von allen Juden, sondern ich bin im Haus von meinem Vater. Und wenn wir uns überlegen, dass zu dieser Zeit die Juden ja nicht einmal getraut haben, den Namen von Gott anzurufen oder zu nennen, dann ist das ein starkes Statement. Ich bin Gottes Sohn. Jetzt ist der ganze Bibeltext, wird beschrieben, wie ein absolut normales Kind Jesus ist. Und jetzt peng das erste Wort und er sagt, ich bin Gottes Sohn. Das hat mich recht beeindruckt, wenn ich das erste Mal, wo mir das erste Mal so richtig bewusst worden ist. Und ich glaube, das ist das Entscheidende überhaupt am Christentum. Jesus war ein guter Mensch und man hat wenig Streit, wenn man mit anderen Leuten über Jesus redet. Aber dass Jesus sagt, dass er Gott ist, ich glaube, das ist so der Knackpunkt an allem. Und mit Gott haben viele Leute Mühe. Es ist alles gut, Jesus ist alles gut, aber Gott, das ist unvorstellbar, das kann man nicht begreifen. Man kann es einfach nicht begreifen. Es ist wirklich, und wenn man es nicht begreifen kann, ist es dann wahr? Wäre es nicht viel einfacher, man könnte es sehen. Viele Leute haben früher und heute daran zweifelt und das ist einer der grössten Hindernisse, um an Jesus zu glauben, dass er Gott sein will. Und ehrlich gesagt, in mir erinnere, gibt es manchmal auch Zweifel, wo man sich überlegt, ja, Gott, wie ist denn das? Und gibt es denn das wirklich? Und was ist, wenn es nicht gibt? Und darum hilft es mir immer wieder, wenn ich so wie versuche, mir ein Bild zu machen, um es vorzustellen. Ich bin recht erstaunt, die Lieder haben super gepasst, die du ausgesucht hast, Christian. Ich versuche jetzt gleich ein Bild zu machen, obwohl man es nicht beschreiben kann mit Wörtern. Einfach, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen. Gott, was ist Gott? Ich nehme euch mit auf eine Geschichte. Das ist ein Mensch, ich habe einen Mann. Ein Mensch mit vielen Fragen und noch viel mehr Antworten. Ich glaube, in den letzten paar Jahrzehnten, Jahrhunderten sind wir in der Wissenschaft viel schlauer geworden und haben das Gefühl, wir wissen unterdessen so für jede Frage 3, 4 schlaue Antworten. Es ist ein Mann, weil Männer noch ein bisschen besser sind im schlauen Antworten geben, oder es einmal meinen. Wir leben auf dieser Welt und haben das Gefühl, wir haben alles im Griff. Und der Andreas hat es gesagt in der Einleitung, wir schauen an den Himmel rauf und sehen das Universum. Und wir haben das Gefühl, ja, wir wissen doch alles. Dabei wissen wir vielleicht, sehen wir vielleicht so ein bisschen zur nächsten Galaxie. Aber wir können uns nicht vorstellen, was dahinter ist. Und wenn man sich das so richtig überlegt, dann gibt es eigentlich wie zwei Antworten. Entweder ist alles Zufall. Zufall, wie aus einer grossen Energieexplosion das ganze Universum entstanden ist. Zufall, wie daraus mehr Menschen entstanden sind. Zufall, vielleicht auch all die Prophezeiungen, die in der Bibel stehen und sich noch mit dem Leben von Jesus in Realität geworden sind. Zufall, all die Wunder, die ich in meinem Leben schon erlebt habe. Wenn man all die Wahrscheinlichkeiten zusammenzählt mathematisch, dann ist es extrem unwahrscheinlich, dass das, was in meinem Leben passiert, auch wirklich so passiert. Und es ist eigentlich mathematisch viel wahrscheinlicher, dass es irgendetwas Externes gibt. Dass es einen Gott gibt, der außerhalb von unserem System ist. Und ich stelle mir das einmal so vor, wie wenn wir ein Bild wären, zum Gott beschreiben und uns. Wir sind ein Bild, wir sind gemalt, auf einer Leinwand, stehen da und es gibt einen, der uns gemalt hat. Und wenn wir jetzt so überlegen, als Menschen und alles wollen begreifen, dann sind wir so wie die gemalte Figur da, so ein Ölklecks, der das Gefühl hat, er müsse Antworten geben können über das Leben, über die Dreidimensionalität vom Maler, was der schon alles gemacht hat und so weiter. Ist eigentlich absurd, wenn man sich überlegt, oder? Dass eine zweidimensionale Person, ein zweidimensionales Bild über einen Maler, über sein Leben alles kann Auskunft geben. Und genauso wenig genauso absurd wie das ist, wenn man als zweidimensionale Person über das Leben des Maler Auskunft geben will, genauso kann es halt auch sein, dass wir als Menschen etwas außerhalb von unserem System haben. Dass es einen Gott gibt, wie einen Maler. Und das Extreme an der Geschichte von Jesus ist, dass der Maler nicht einfach das Bild gemalt hat und fertig war, sondern dass er selber ins Bild eingestiegen ist. Nicht wie ein Selbstporträt, sondern dass er selber ein Teil wurde vom Bild. So wie ein Standbild ist er angestanden und hat teilgenommen am Bild. Hat all seinen Komfort, all sein 3D, all seine Bewegungen, all sein schönes Leben als Maler aufgegeben und ist Bild geworden. So ist Jesus auf die Welt gekommen, für uns. Mir helfen manchmal so Bilder, einfach zum das Abstrakte von Gott, das unbegreiflich ist, abzubrechen auf ein einfaches Bild. Ich stelle mir vor, ich bin eine gemalte Figur auf einem Bild und der Schöpfer ist der Maler. Und genau gleich gross ist der Sprung zwischen mir als zweidimensionaler Figur und dem Gott, dem lebendigen Maler. Der Bibeltext zeigt uns schön, wie Jesus zum einen Mensch ist und zum anderen aber auch Gott ist. Und das ist eine schwierige Frage, da haben sich die Christen lange darüber diskutieren müssen und sie haben erst irgendwie 380 nach Christus in einem Konzil das können festlegen, dass Gott, Jesus sowohl Mensch wie auch Gott war, dass er beides sein konnte. Obwohl eigentlich das in der Bibel schon beschrieben ist. Ich gehe jetzt nicht gross darauf ein, der Oberbibeltext, der beschreibt, dass Jesus, ich lese sie euch vor, das ist am einfachsten. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Und die andere, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war von allem vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Jetzt gehen wir aber zurück zu unserem Bibeltext. Es geht weiter und da ist die Rede von der Maria und dem Josef. Da steht, doch sie verstanden nicht, was er damit meinte. Daraufhin kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen ein gehorsamer Sohn. Seine Mutter bewahrte all diese Dinge in ihrem Herzen. So wuchs Jesus heran und gewann an Weisheit. Gott liebte ihn und alle, die ihn kannten, schätzten ihn sehr. Der erste Satz ist auch wieder recht erstaunlich, wenn man sich das überlegt. Doch sie verstanden nicht, was er damit meinte. Das habe ich bis jetzt immer überlesen, aber wenn man sich das überlegt, das heisst, Maria hat nicht verstanden, dass Jesus sagt, er sei Gottes Sohn. Aber es sind ja erst 12 Jahre her, seit der ganzen Weihnachtsgeschichte, wo der Engel gekommen ist und er gesagt hat, hey, du wirst den Messias gebären. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Hat sie alles vergessen? Dabei steht ja extra noch, sie hat alles in ihrem Herz aufbewahrt. Was kann da passiert sein? Ich habe eine Hypothese, aber es ist meine Hypothese. Ihr müsst sie selber prüfen. Die Juden zu dieser Zeit, wenn sie an Messias gedacht haben, haben sie vor allem daran gedacht, dass ein neuer König kommt. Einer, der sie befreien tut von den Römern. Einer, der das grosse Israel vom König David wieder aufrichten tut. Der sie versöhnen tut mit Gott, der Priester ist, der König ist und ihnen wieder Macht und Glanz gibt. Und vielleicht ist die Denkweise von der Maria auch in die Richtung gegangen. Vielleicht ist durch ihre kulturelle Prägung ist das ihr Bild von Gott. Das war ihr Bild von Messias. Und bevor wir jetzt sagen, ja, aber Maria, überleg doch ein bisschen, es ist doch klar. Das ist auch so etwas, was ich mitnehme aus dem Bibeltext. Was für ein Bild habe ich von Gott? Ist das irgendwie eingefroren? Habe ich ein klares Bild, so ist Gott, ich habe das gelernt in der Sonntagsschule und in der Predigt bis jetzt. Und darf Gott mir überhaupt noch ein neues Bild geben? Oder weiss ich alles schon ganz genau? Kann er vielleicht irgendetwas, eine Einstellung von mir zu ihm über den Haufen rühren? Oder ist alles schon klar? Ist jeder Bibeltext schon klar? Ich möchte dir das gerne mitgeben, einfach um nochmal zu überlegen, wo darf Gott sein Bild korrigieren, das du von ihm hast? Wo darf er vielleicht eine Meinung über das Christentum, einen Glaubenssatz korrigieren? Wo ist etwas vielleicht anders? Wo ist etwas vielleicht neu? Wo will er vielleicht mit dir einen Schritt weitergehen? Der N.T. Wright, ein anderer Theologe, hat eigentlich noch einen anderen Gedanken, den ich euch gerne vorlesen möchte. Vielleicht sollten wir darüber nachdenken, ob wir Jesus selbst als selbstverständlich hingenommen haben. Wenn das Maria und Josef passieren konnte, dann kann das genauso gut auch uns passieren. Wir dürfen nicht einfach annehmen, er würde uns begleiten, wenn wir unserem eigenen Tageswerk nachgehen. Aber falls und wenn wir spüren, dass er nicht mehr da ist, dann müssen wir bereit sein, ihm nachzujagen, ihn im Gebet, in der Bibel und im Abendmahl zu suchen und nicht aufgeben, bis wir ihn wieder gefunden haben. Der Abschluss von der Geschichte. Oh, den haben wir da. Der Abschluss von der Geschichte ist wieder recht unspektakulär. Wo sie ihn dann endlich gefunden haben, gehen sie zurück nach Nazareth und er war ihnen ein gehorsamer Sohn gewesen. Das ist eigentlich auch noch speziell. Der gehorsame Sohn ist klar, aber er hat soeben gerade gesagt, dass er Gott ist und gleich hat er sich wieder erniedrigt und ist ein normaler, gehorsamer Sohn gewesen. Ist mit all diesen Fehlern umgegangen, die Eltern noch einmal machen bei der Erziehung von ihren Kindern. Er hat ihnen gefolgt, auch wenn es vielleicht das Gefühl hatte, ja, aber da könnte man jetzt auch anders entscheiden. Er war gehorsam gewesen. Er ist angewachsen und hat Weisheit und hat mehr Weisheit gewonnen. Das heisst, er hat weiter geforscht, er hat weiter die Bibel gelesen. Gott hat ihn geliebt und alle, die ihn gekannt haben, haben ihn sehr geschätzt. Also er ist ein netter, lieber junger Mann geworden. Da kommt wieder der Satz, seine Mutter bewahrte all diese Dinge in ihrem Herzen. Das ist so typisch für Maria, oder? Die hat alles, was sie überkommen hat von Gott, was sie gelehrt hat, all die Wunder, hat sie in ihrem Herzen eingeschlossen. Und sich sicher auch wieder daran erinnert, ab und zu. Und ich glaube, das ist auch noch so ein guter Tipp, den Maria uns da mitgibt in dem Text. Mach dir zwischendurch mal wieder Gedanken, wo Gott überall eingegriffen hat in deinem Leben. Wo er mit seinem Pinselstrich wunderbar in deinem Leben gemalt hat. Und das tut gut, durch das können wir erfahren. Wir sehen ihn zwar nicht, weil er außerhalb von unserem System ist, außerhalb von unserem Universum, nicht fassbar mit unseren Augen, mit unseren Händen, mit dem Schmecken, aber wir sehen sein Wirken. Und Maria hat das hier auch so gemacht. Sie hat sich immer wieder daran erinnert und fordert uns eigentlich auf, das auch immer wieder zu machen. Und jetzt sind wir eigentlich am Schluss. Aber was noch speziell ist, und das ist in der neuen Lebensübersetzung nicht so geschrieben, da steht einfach, Gott liebte ihn und alle, die ihn kannten, schätzten ihn sehr. In der Elberfelder Übersetzung steht, und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Oder beim Luther steht, und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Und das hat mich noch erstaunt, so als Abschluss. Jesus hat zugenommen bei Gunst, also Gunst bei Gott. Also das heisst, seine Gunst ist gewachsen. Eigentlich kann man sich doch vorstellen, hey, Gott hat Jesus mit 100% Gunst schon gehabt am Anfang. Aber Jesus war ein normaler Mensch, so wie du und ich. Und er hat zugenommen in der Gunst von Gott. Und der Text zeigt uns, wie er das gemacht hat. Er war untertan, er hat im Wort geforscht, er war nett zu den Leuten, er hat ihnen geholfen, er hat sich an Gottes Gesetz gehalten. Und durch das hat er an Gunst zugenommen. Und das ist doch auch eine Aufforderung an uns. Wir können uns Gunst von Gott nicht verdienen. Es ist nicht so, wenn wir viel beten und viel Bibel lesen, dann hat uns Gott lieber. Aber wir können in die Beziehung zu Gott investieren. So wie es Jesus gemacht hat, während dieser ganzen Jugendzeit, die so wenig beschrieben ist, dass er in die Beziehung zu Gott investiert hat, ihn besser kennenlernen, näher bei ihm dran sein. Und wenn wir uns vorstellen, dass es so einen grossen Gott gibt, der unbeschreiblich ist, der alles im Griff hat, der uns endlos liebt, wäre es nicht das Ziel für uns auch, zu forschen, ihn besser zu kennenlernen und in der Gunst von dem Gott zu wachsen? Ich bete. Ja, Jesus, ich möchte dir vielmal Danke sagen, dass du die Herrlichkeit vom Himmel verloren hast. Ja, wenn wir es mit dem Bild vom Maler haben, dass du das Dreidimensional, das Leben verloren hast im Himmel und dich redimensioniert hast, dass du runtergekommen bist auf die Erde, dass du von 3D auf 2D geworden bist, dass du von beweglich auf starr auf steif geworden bist, dass du alle Annehmlichkeiten verloren hast, dass du die Liebe und die Nähe vom Vater das Wichtigste verloren hast und in die kalte Welt gekommen bist. Ich möchte dir danken sagen, dass du wirklich für uns gestorben bist, sodass wir am Ende von unserem Leben die kalte Welt verlassen können und können in das Dreidimensionale, in die Wärme und in die Nähe vom Vater kommen. Es ist ein Geschenk von dir und es ist nur darum möglich, weil du auf die Welt gekommen bist. Und ich möchte dir danken sagen, dass du als normaler Mensch auf die Welt gekommen bist. Dass wir dich als Vorbild nehmen können, dass wir können schauen, wie du es gemacht hast, dass wir können lernen von dir. Und dass wir können mitnehmen können, dass wir so wie du in deinem Wort forschen können. Dass wir so wie du können beten und über das Wort nachdenken und durch das den Vater immer besser kennenlernen können. dass wir wie du können untertan sein, die Position haben in unserem Leben, wo du uns angestellt hast. Dass wir in Liebe dienen können in unserem Umfeld. Dass wir den Leuten helfen können. Dass wir Brüder und Schwestern sein können, unseren Mitmenschen. Und dein Vorbild ist so gross und wir gehen immer wieder um. Wir schaffen es einfach nicht von uns aus. Aber du bist so treu und so gut und so nachsichtig und ja, bist einfach immer an unserer Seite und willst uns immer wieder aufhelfen. Willst immer wieder mit uns einen Schritt gehen. Und wenn wir selber losmarschiert sind und das Gefühl haben, wir können es besser, wir haben alle Antworten, dann wartest du auf uns und wenn wir dich suchen, dann lässt du dich finden. Ich danke dir einfach, dass du reden tust zu uns und bei uns bist. Dass so ein einfacher, unbedeutender Bibeltext, wo plötzlich doch so grosse Sachen können uns mitgeben können. Ich bitte dich, dass wir das wirklich mitnehmen in unser Leben, dass wir noch dranbleiben bei dir, dass wir in Gemeinschaft mit dir leben können, heute am Sonntag, aber in der nächsten Woche. Danke, bist du gut und bist du bei uns. Ich lobe und preise dich dafür. Amen.